Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran.
Hören Sie nun aus dem Heiligen Koran die Verse 23 und 24 der 59. Sure, der Sure Hasch.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir Rahmanir Rahim.
Huwa Allahu alladhi la ilaha illa huwa al-maliku al-quddusu al-salamu al-mu'minu al-muhaymin al-azizu al-jabbaru al-mutakabbir subhanallahi amma yushrikun Huwa Allahu al-khaliqu al-bari'u al-musawwiru lahu al-asma'u al-husna يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العلي العظيم.
Und nun zur Übersetzung der Verse, die eindrucksvoll und geradezu aufrüttelnd auf die allem erhebene heilige Majestät Gottes hinweisen. Suche Zuflucht bei Gott vor Satan, dem Verstoßenen. Im Namen Gottes, dessen Großherzigkeit allerfassend und voller Segen sein Huld. Er ist Gott. Nichts Anzubetendes ist außer ihm. Er, wahrer Herrscher, in dessen Hand alles liegt. Er, der absolut Heilige. Er ist das Heil, der Heilschenkende und auf alles Achtgebende. Er, der Allmächtige, immerdar Siegreiche, souverän, der weit, weitaus erhabener ist, als dass man ihm Gottheiten beigesellen könnte. Er ist Gott, der Schöpfer, der beispiellos und unnachahmlich Erschaffene, Bildende und Gestaltende. Sein sind die besten Namen. Was in den Himmeln und auf Erden ist, lobt und preist ihn. Er ist der Allmächtige, Allwissende.
Im Namen Gottes, des Gütigen und Barmherzigen. Einen schönen guten Abend, verehrte Damen und Herren. Hier ist Iran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Wir heißen Sie herzlich willkommen zu unserem deutschsprachigen Programm. Unsere Programme werden jeden Abend von 17.20 Uhr bis 18.20 Uhr Weltzeit als Livestream über unsere Webseite parstoday.er/de ausgestrahlt. Sie können unsere Programme auch auf unserer Webseite anhören oder als Podcast abonnieren. Auf unserer Webseite parstoday.er/de finden Sie unter anderem aktuelle Nachrichten, Interviews, diverse Programme und weitere Beiträge. Verehrte Damen und Herren, nun ein kurzer Überblick über unser heutiges Programm am Sonntag, dem 18. Juni 2023, gleich dem 28. Chordat 1402 nach iranischem Sonnenkalender. Beginnen werde ich mit den Nachrichten. Danach geht es weiter mit einer kürzeren aktuellen Hörerpostsendung, gefolgt von der Wiederholung der Hörerpostsendung von vergangener Woche. Wir wünschen Ihnen gute Unterhaltung. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Verehrte Damen und Herren, Sie hören die Nachrichten, zunächst jedoch einige Kurzmeldungen. Präsident Raisi, es gibt kein Hindernis für Ausbau der Beziehungen zu den islamischen Ländern. Saudische Botschaft in Teheran wird bald wieder eröffnet. Und Außenminister Amir Abdullahian, Pakistan nimmt eine Sonderposition in der Außenpolitik der Islamischen Republik Iran ein. Hören Sie nun die Nachrichten im Einzelnen. Präsident Raisi, es gibt kein Hindernis für Ausbau der Beziehungen zu den islamischen Ländern. Der Präsident der Islamischen Republik Iran hat die Aufnahme diplomatischer Beziehungen zu Saudi-Arabien begrüßt. Beim Empfang des saudischen Außenministers Faisal bin Farhan am Samstagabend in Teheran hob Ibrahim Raisi, Präsident der Islamischen Republik Iran, die Nachbarschaftspolitik seiner Regierung hervor und erklärte, die Islamische Republik Iran sehe keine Hindernisse für den Ausbau von Beziehungen zu den islamischen Ländern. Raisi wies dann darauf hin, dass die islamischen Staaten die Wiederaufnahme diplomatischer Beziehungen zwischen Teheran und Riad begrüßt hätten und erklärte, nur Feinde der Muslime und das zionistische Regime an ihrer Spitze seien verärgert über den Ausbau der bilateralen und regionalen Zusammenarbeit zwischen Iran und Saudi-Arabien. In unserer Region gäbe es verschiedene Probleme, die zur Quelle des Leids für die islamische Umma geworden seien, betonte der Präsident der Islamischen Republik Iran und sagte dazu weiter, durch Zusammenarbeit und Dialog zwischen den Ländern der Region können diese Probleme überwunden werden und es bestehe keine Notwendigkeit, dass sich Außenstehende in diese Richtung einmischten. Raisi verwies dann auf die erfolgreichen Erfahrungen der Islamischen Republik Iran im Kampf gegen den Terrorismus und die Zerstörung von Takfiri-Gruppen und fügte hinzu, die Ergebnisse und Erfahrungen dieses erfolgreichen Kampfes gehören zu den Themen, die im Mittelpunkt der Zusammenarbeit zwischen den beiden Ländern stehen können. Bei diesem Treffen äußerte der saudische Außenminister bin Farhan seine große Zufriedenheit über die Aufnahme der Beziehungen zwischen den beiden islamischen Ländern sowie über seine Reise nach Teheran und erklärte, wir befinden uns in einer goldenen Phase, die wir wertschätzen sollten, und die Zusammenarbeit mit der Islamischen Republik Iran bietet die Möglichkeit, diese Bedingungen für die beiden Seiten und auch für die Region zu nutzen. Bin Farhan verwies dann auf die Anordnung des Königs seines Landes, verschiedene Arbeitsgruppen zum Ausbau der Beziehungen zum Iran zu bilden, sowie auf die Bemühungen seines Landes, die Beziehungen auf eine strategische Ebene zu heben, und fügte hinzu: Die wirtschaftliche, entwicklungspolitische und kulturelle Zusammenarbeit steht auf der Agenda von Teheran und Riad. Bin Farhan ist am Samstagvormittag Ortszeit zu einem zweitägigen Iran-Besuch in Teheran eingetroffen. Saudische Botschaft in Teheran wird bald wieder eröffnet. Der saudische Außenminister Faisal bin Farhan hat die baldige Wiedereröffnung der Botschaft seines Landes in Teheran angekündigt. Bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit seinem iranischen Amtskollegen Hossein Amir Abdullahian am Samstag in Teheran erklärte bin Farhan: Die Rückkehr der Beziehungen zwischen den beiden Ländern zur Normalität ist ein wichtiges Thema, da beide Länder in der Region als wichtig gelten. Weiter sagte der saudische Außenminister: Diese Beziehungen basieren auf Respekt und Nichteinmischung in die inneren Angelegenheiten der beiden Länder, und fügte hinzu: Wir hoffen, dass die Wiederherstellung der Beziehungen positive Auswirkungen auf die Region, die islamische Welt und die ganze Welt haben wird. Bin Farhan erklärte ferner: Ich betone die Bedeutung der Zusammenarbeit zwischen den beiden Ländern in der Region und in maritimen Angelegenheiten, sowie bei den Bemühungen, die Verbreitung von Massenvernichtungswaffen zu verhindern. Hossein Amir Abdullahian, der Außenminister der Islamischen Republik Iran, sagte bei dieser Pressekonferenz: In Fortsetzung des vorherigen Treffens mit meinem saudischen Amtskollegen in Peking haben wir heute verschiedene Aspekte der bilateralen Beziehungen überprüft. Wir einigen uns auf die Einrichtung einer gemeinsamen Wirtschafts- und Politikkommission. Er fügte hinzu: Die Notwendigkeit einer wirtschaftlichen, kommerziellen und investiven Zusammenarbeit zwischen beiden Ländern, einschließlich einer größeren Mobilität im Privatsektor, war eines der Hauptthemen des heutigen Gesprächs. Amir Abdullahian erklärte: Wir sprachen auch über die Sicherheit in der Region durch verschiedene Kooperationen sowie über die Unterstützung des unterdrückten Volkes Palästinas. Außenminister Amir Abdullahian: Pakistan nimmt eine Sonderposition in der Außenpolitik der Islamischen Republik Iran ein. Der Außenminister der Islamischen Republik Iran, Hossein Amir Abdullahian, hat Pakistan als eines der wichtigen Bindeglieder der Nachbarschaftspolitik Teherans bezeichnet und erklärt: Pakistans Stellung in der Außenpolitik der Islamischen Republik Iran ist eine besondere. Bei einem Treffen mit Asad Majid Khan, dem stellvertretenden Außenminister der Islamischen Republik Pakistan, am Samstagabend in Teheran, verwies Amir Abdullahian dann auf die Sonderstellung Pakistans in der Außenpolitik der Islamischen Republik und den aktuellen Stand der bilateralen und internationalen Zusammenarbeit und sagte: Die Islamische Republik Iran unterliegt keinen Beschränkungen hinsichtlich des Ausbaus der Beziehungen zu Pakistan. Er wies ferner auf die Geschichte der iranisch-pakistanischen Beziehungen und die Gemeinsamkeiten in den Beziehungen hin und bezeichnete den aktuellen Stand der Beziehungen als gut und sprach sich für die volle Nutzung der vorhandenen Kapazitäten in den Beziehungen durch die beiden Länder aus. Bei diesem Treffen legte der stellvertretende pakistanische Außenminister auch einen Bericht über die Diskussionen vor, die während der 12. Runde der politischen Konsultationsgespräche geführt wurden, bezeichnete sie als strategisch für den Ausbau der Beziehungen zwischen beiden Ländern und hob die Bedeutung des Ausbaus der Beziehungen zur Islamischen Republik Iran hervor. Dabei überreichte Asad Majid Khan, dem Außenminister der Islamischen Republik Iran, eine Einladung des pakistanischen Außenministers Bilal Bhutto zu einem Besuch in Pakistan. Irak warnt die Türkei. Iraks Verteidigungsminister hat die Türkei vor weiteren Aggressionen gegen sein Land gewarnt. Souveränität sei unsere rote Linie, sagte Sabet Muhammad al-Abbasi mit Blick auf die türkischen Militäroperationen im Nordirak. Am Samstagabend sagte al-Abbasi dem saudischen Sender al-Hadis, es sollte ein Gespräch über den türkischen Angriff geben. In einem anderen Teil dieses Gespräches erwähnte al-Abbasi das al-Haul-Lager in Syrien und fügte hinzu, dieses Lager sei zu einem Zentrum der Terrorgruppen geworden und zähle zu den Sorgen Bagdads. Er fügte hinzu, Jedes Land sollte seine Staatsangehörigen aus diesem Lager entfernen, damit das Al-Hol-Lager vollständig geschlossen wird. Bagdad hat kürzlich hunderte seiner Bürger aus dem Lager Al-Hol zurückgeholt und letzte Woche war das Land Gastgeber einer Sicherheitskonferenz, bei der es die Länder der Welt aufforderte, ihre Staatsangehörigen aus diesem Lager zurückzuholen. Einige Länder haben Angst vor der Rückkehr von Elementen, die mit ISIS in Verbindung stehen. Das Al-Hol-Lager, in dem eine große Anzahl von Mitgliedern und Familien der Terroristengruppe IS untergebracht ist, liegt im Nordosten Syriens und 10 Kilometer von der irakischen Grenze entfernt. Das Lager wird von der bewaffneten Gruppe Syrische Demokratische Kräfte, SDF-Milizen, die der US-Armee angeschlossen ist, verwaltet. Nahostkonflikt. Mahmoud Abbas begrüßt jede Art chinesischer Vermittlung. Präsident der palästinensischen Autonomiebehörde hat jede Vermittlung Chinas zwischen Palästinensern und Israelis begrüßt und erklärt, dass die Vereinigten Staaten für Hindernisse auf dem Weg zur Zwei-Staaten-Lösung verantwortlich seien. Mahmoud Abbas, Präsident der palästinensischen Autonomiebehörde, der von Mittwoch bis Freitag Gast des chinesischen Präsidenten Xi Jinping war, erklärte, Ramallah begrüße jede Vermittlung Chinas zwischen den Palästinensern und den Israelis zur Erzielung von Frieden. Abbas sagte am Freitag in einem Interview mit dem chinesischen Fernsehsender CCTV, Chinas Anwesenheit beim jüngsten Gipfeltreffen der arabischen Staats- und Regierungschefs war ein großartiges Zeichen und durch diesen Gipfel ist China praktisch in die arabischen Länder eingetreten. Wir hoffen, dass diese Beteiligung bei den nächsten arabischen Gipfeltreffen fortgesetzt werde, betonte er. Abbas erklärte, wir strecken unsere Hand aus und sind uns einig, dass China seine Anstrengungen unternehmen sollte. Wir hoffen, dass Israel der Vermittlung Chinas zustimmt, denn sein Interesse besteht darin, dass in Westasien und der Welt Frieden herrscht, was in vielen Ländern der Welt nicht der Fall ist. Der Präsident der palästinensischen Autonomiebehörde sagte, die Vereinigten Staaten von Amerika seien ein Hindernis für die Zwei-Staaten-Lösung und unterstrich, die Zwei-Staaten-Lösung sei schon vor Jahrzehnten auf internationaler Ebene vorgeschlagen und sogar von den Israelis gebilligt worden. In Peking diskutierten Mahmoud Abbas und Xi Jinping die neuesten Entwicklungen im Zusammenhang mit der Palästina-Frage und die Bemühungen, Palästina bei seinen Bemühungen um eine Vollmitgliedschaft in den Vereinten Nationen zu unterstützen. Amerikas neuer Versuch für Normalisierung der Beziehungen zwischen Riad und Tel Aviv. Laut einem Bericht der New York Times hätten US-Präsident Joe Biden und seine Berater neue diplomatische Bemühungen gestartet, um eine Einigung zur Normalisierung der Beziehungen zwischen Riad und Tel Aviv zu erzielen, während Saudi-Arabien als Gegenleistung für eine solche Einigung erhebliche Forderungen stelle. In dem Bericht der New York Times hieß es dazu weiter, Riad fordere unter anderem ein Atomabkommen und ein starkes Sicherheitsabkommen mit den Vereinigten Staaten. Das US-Blatt wies dann auf ein Telefonat des US-Außenministers Antony Blinken mit dem israelischen Premierminister Benjamin Netanyahu unmittelbar nach seinem langen Gespräch mit dem saudischen Kronprinzen Mohammed bin Salman in Riad hin und schrieb, in dem 40-minütigen Telefonat informierte Blinken den israelischen Regierungschef über die wichtigen Forderungen von Mohammed bin Salman, dem jungen Kronprinzen von Saudi-Arabien, nach einer Normalisierung der Beziehungen zu Tel Aviv. Auch Netanyahu habe seine Forderungen noch einmal vorgetragen. Der saudische Kronprinz bin Salman möchte außerdem, dass die Sicherheitsbeziehungen zu den USA gestärkt würden, mehr Zugang zu Waffen zu erhalten und die USA dazu zu bringen, einer Urananreicherung im Rahmen des saudi-arabischen Atomprogramms zuzustimmen, wogegen sich Washington wehre. In den letzten Wochen habe die Biden-Regierung den Reiseplan hochrangiger amerikanischer Verantwortungsträger nach Riad und Tel Aviv beschleunigt, um sich mit bin Salman und Netanyahu zu treffen, schrieb die New York Times weiter. Diese Woche, nur wenige Tage nach Blinkens Besuch in Riad, führte Brad McGurk, ein führender Beamter des Weißen Hauses, der für die Nahostpolitik zuständig ist, eine Delegation von Verantwortungsträgern seines Landes auf eine geheime Reise, um die Gespräche fortzusetzen, sagten zwei US-Verantwortliche. Auch der nationale Sicherheitsberater Jake Sullivan reiste im Mai nach Saudi-Arabien. Die New York Times schilderte zudem das größte Hindernis für die Normalisierung der Beziehungen zu Tel Aviv in Saudi-Arabien und schrieb dazu: Zu den größten Hindernissen für Saudi-Arabien beim Ausbau seiner Beziehungen zu Tel Aviv gehört die öffentliche Meinung. Auch wenn die Herrscher dazu neigen, ihre Beziehungen zu Tel Aviv zu vertiefen, sind die meisten Bürger der Region gegen eine vollständige Normalisierung der Beziehungen zu diesem Regime. In einer Umfrage des Washington Institute im April gaben 78% der Saudis an, dass das Abraham-Friedensabkommen negative Auswirkungen auf die Region haben würde. Nun zur aktuellen Wetterlage in Iran. In Teheran ist es zurzeit meist klar bei Temperaturen um 28 Grad Celsius. In einigen weiteren iranischen Städten haben wir folgende Temperaturen: Tabriz 24, Mashhad 28, Isfahan 27, Shiraz 28 und Bandar Abbas 32 Grad Celsius. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Soweit die Nachrichten. Wir laden Sie nun ein zu unserer zweiteiligen Hörerpostsendung Wir und unsere Hörer. Gute Unterhaltung. Bismillahirrahmanirrahim. Heute haben wir ein Sonderformat der Hörerpostsendung und heißen Sie herzlich willkommen, liebe verbliebene Hörerfreunde. Im praktischen Leben gibt es immer wieder mal Ereignisse, die aufgrund verschiedener Umstände unbeabsichtigt geschehen. So denn auch in der vergangenen Woche. Die regelmäßig eintreffenden monatlichen Hörbestätigungen unseres Stammhörers Heinz-Günther Hessenbruch sind wie immer Anfang Juni bei uns eingetroffen, wofür wir uns bei unserem Remscheider Hörerfreund herzlich bedanken. Am ersten Sonntag im Juni hatten wir aufgrund iranischer Feier- bzw. Gedenktage dann keine Hörerpostsendung und die erste Sendung gab es am vergangenen Sonntag. Aufgrund weiterer irreführender Umstände ist die Mail von Herrn Hessenbruch dann unerwähnt liegen geblieben, was bei ihm natürlich zu Verwunderung führte. Frau Sheikhul Islami möchte sich deshalb per heutiger Sendung bei Herrn Hessenbruch entschuldigen. Heute nun soll die Mail unseres langjährigen Hörers zum Zuge kommen. Hallo und guten Tag, liebe Leute vom IRIB-Team. Hoffe, dass es Ihnen allen gut geht. Hier in Remscheid ist auch alles so wie gewohnt. Fast täglich kommen Flüchtlinge und Asylbewerber zu uns und bitten oder fordern Aufnahme. Das macht sich bemerkbar, denn die freien Wohnungen schmelzen dahin. Es gibt kaum noch welche und die Mietpreise schnellen in die Höhe. Aber besser ist es schon, dass diese Menschen geordnet untergebracht und versorgt werden. Seit Jahren haben wir in Remscheid mehr als 120 verschiedene Nationen, die friedlich zusammen wohnen und leben. Darauf kann man auch stolz sein. Die Arbeitslosenquote liegt bei ca. 7%. Auch in unserem Kleingartenverein macht sich der Wandel bemerkbar. Immer mehr Gartenfreunde aus aller Herren Länder suchen ein Stückchen Land, in dem sie etwas anbauen können, indem sie auch Ruhe finden wollen und auch sollen. Natürlich gibt es hier auch unterschiedliche Glaubensrichtungen. Wir haben christliche Kirchen aller Konfessionen, wir haben eine große Moschee und viele Gemeinde- und Vereinshäuser in Hinterhöfen und ausgedienten Fabrikhallen. Auch einen iranischen Verein gibt es hier. Ab und zu gibt es dort interessante Informationsveranstaltungen. Dabei ist dann für Essen und Trinken bestens gesorgt. Ich freue mich auf weitere Sendungen von und mit Ihnen. Bleiben Sie gesund, Ihr Heinz-Günther Hessenbruch. Herzlichen Dank für Ihren Einblick in das soziale Umfeld Ihrer Stadt. So ein internationales Milieu kann sehr vorteilhaft sein aus verschiedensten Perspektiven, ist andererseits aber auch mit zahlreichen Problemen behaftet. Zunächst haben wir Menschen meist Vorbehalt gegenüber anderen Kulturen und allem, was uns fremd ist, denn andere Kulturen haben andere Sitten und Bräuche. Aber die Freunde ausländischer Radiosender in deutscher Sprache, wie unsere Hörerfreunde, sind beim Zusammenleben mit Menschen anderer Kulturen natürlich im Vorteil, denn sie haben durch ihr meist langjähriges Hobby schon viel über Sitten und Bräuche anderer Länder gehört und gelernt. Trotzdem ist es auch dann nicht unbedingt einfach, wenn man im persönlichen Leben damit konfrontiert wird. Aber die globale Entwicklung dieser Welt geht immer mehr in Richtung der Vermischung von Kulturen mit all ihren Vor- und Nachteilen. Auch unsere Programme dienen in erster Linie dem Ziel, interessierte Menschen über die anderen Sitten und Bräuche der iranischen Kultur zu informieren und sie auch insbesondere mit dem Islam bekannt zu machen, da diese Religion in den letzten Jahren durch Extremisten und Terroristen absichtlich in ein falsches Licht gerückt wurde. In diesem Zusammenhang wollen wir gerne nochmal auf neue Beiträge der Sendereien »In Iran gerühmt, in der Welt berühmt« und Moral islamisch gesehen hinweisen, die Sie jederzeit auf unserer Internetseite abrufen können. Wir danken Herrn Hessenbruch nochmals für seine Zuschrift und die interessanten Informationen, bei denen auch die Probleme einer multikulturellen Gesellschaft aufgezeigt werden. Die heutige, sehr kurze Hörerpostsendung endet nun mit dem Lied John Ambosch, zu Deutsch etwa »Sei mein Leben oder mein Herz, meine Seele«. Gesungen wird das Lied von Arun Afshar. Im Anschluss können Sie nochmal die Sendung vom vergangenen Sonntag hören. Wir versuchen, diese Sendezeit für die Hörerpostsendungen frei zu halten. Mal sehen, wie lange das noch funktioniert. Wir wünschen, wie immer, Khoda Hafez, Gott schütze Sie. Thank you.
فایده نداره جانم باش، رخ نمایان کن و این ماه شب تابانم باش، جانم باش.
معین راهبر.
بسم الله الرحمن الرحیم. Eine neue Hörerpost-Sendung steht an und diesmal haben wir sie Martina Pohl und Volker Wilschrey zu verdanken. Es ist schon erstaunlich und rühmenswert, wie einige wenige Hörerfreunde um den Erhalt der Sendung kämpfen und unsere Sendungen hören und auch Empfangsberichte schreiben. Leider sind wir nicht mal in der Lage, uns dafür erkenntlich zu zeigen. Das betrübt uns wirklich sehr. Sicher gibt es weiterhin auch einige Hörer, die besonders auch die Hörerpostsendung verfolgen, weil sie daran interessiert sind, wer noch dabei ist, sich selbst aber nie zu Wort melden. Auch damit müssen wir leben, wenn es auch bedauerlich ist. Wir wünschen allen, die uns hören, nur das Beste und vor allem Gesundheit. Heute hat die Mail mit dem früheren Posteingangsdatum den Vorrang. Sie kommt aus Dillingen im Saarland. 29. Mai 2023. Liebe Freunde von IRIB, heute komme ich endlich mal wieder dazu, einen kleinen Beitrag zur Hörerecke zu senden. Hat zwar ein bisschen gedauert, aber auch dieses Mal sind wieder 5 Empfangsberichte zusammengekommen, die beweisen, dass ich möglichst keine der Briefkastensendungen versäume. Vielen Dank auch für die weiterhin sehr interessanten Programme. Und eine Frage habe ich auch heute wieder. Als ich 1977 im Iran war, landeten wir auch auf der Insel Khark. Soviel ich weiß, besitzt diese Insel einen der größten Erdölverschiffungshäfen der Welt. Ist das immer noch so? Und in Abadan hatten wir dann auch eine Erdölraffinerie besichtigt. Ich nehme an, die ist auch weiterhin noch sehr bedeutend. Vielleicht könnten Sie mal über beides berichten. Vielen Dank im Voraus. Hier nun meine Empfangsberichte 2276 bis 2280. Die besten Grüße nach Teheran, auch von meiner Familie, und bleiben Sie gesund. Bis zum nächsten Mal, Ihr Volker Wilschrey. Besten Dank für die Empfangsberichte und Ihre Hörertreue, lieber Herr Wilschrey. Ihr Besuch in unserem Land hat sich ja auch dazu beigetragen, dass Sie weiterhin an Iran interessiert sind. Zu ihren Fragen ist zu sagen, dass die Insel Chork weiterhin eines der größten Erdölterminals und Exporthäfen Irans ist und ein hoher Prozentsatz des iranischen Erdöls von dort verschifft wird. Iranisches Erdöl wurde bisher ausschließlich per Tanker über den Persischen Golf exportiert und das Land verfügt über 7 Verladeterminals am Persischen Golf, von denen die auf den Inseln Chork oder Chork, Siri und Lavan die größten sind. Um den Schwerpunkt des Ölexportes zu Chork und aus dem Persischen Golf heraus zu verlegen, wurde eine etwa 1000 Kilometer lange Pipeline gebaut von Gureh in der südwestiranischen Provinz Khuzestan bis zum Hafen Jusk in der südostiranischen Provinz Hormuzgan an der Straße von Oman. Dieser Hafen wurde im Sommer 2021 vom damaligen Präsidenten Hassan Rouhani eingeweiht. Die neue Pipeline dient der Dezentralisierung der iranischen Ölexporte vom Ölterminal Chork und der Umgehung der Straße von Hormuz als gefährdeten strategischen Punkt für Ölexporte. Die zweite Frage von Herrn Wilschrey bezog sich auf die Hafenstadt Abadan, die damals wie heute immer noch ihre große Bedeutung aufgrund der Ölraffinerien hat. 1909 entstand die erste Raffinerie, die sich bis 1938 als größte Raffinerie der Welt entwickelte. 3 Jahre nach dem Besuch von Herrn Wilschrey in Abadan wurde die Stadt aufgrund ihrer Raffinerien im September 1980 vom irakischen Saddam-Regime angegriffen und 18 Monate lang belagert. Erst nach 1988 und dem Ende des vom Irak auferlegten Krieges wurde Abadan wieder aufgebaut und hat heute wieder ihre große Bedeutung als Raffinerie. Bevor wir zur Mail unserer Hörerfreundin Martina Pohl kommen, hören Sie zunächst das Lied Entezor, zu Deutsch Erwartung, das von Ahmad Murtazapur gesungen wird.
Thank you. وقتی که تو آمدی سحر می‌خندی، در دامن شب صبح سفر می‌خندی، میلاد سفید بود آواز بگو، خورشید به شیوه دگر می‌خندی، خورشید به شیوه دگر می‌خندی.
Unsere nette Hörerfreundin Martina Pohl hat sich ein weiteres Mal die Zeit genommen, um ihr Interesse an unseren Sendungen per Mail zu bekunden. Liebe deutsche Redaktion von Pars Today, die neue Sendereihe Reihane daheim und in der Gesellschaft, die sich in den ersten Folgen hauptsächlich mit der Frau im antiken Griechenland beschäftigt, höre ich mit Interesse. Wie ich schon einmal geschrieben habe, kenne ich zwei Frauen, die aus Pakistan bzw. Indien stammen. Ihre Ehemänner wurden schon im Kindesalter von den Eltern ausgesucht. In Pakistan gibt es heutzutage immer noch Gebiete, in denen das weibliche Geschlecht sein Zuhause nicht verlassen darf. Für keinen vernünftigen Mensch ist nachvollziehbar, wie viele Mädchen auf der Welt immer noch der Zugang zur Schulbildung verwehrt bleibt. Auch die weibliche Genitalverstümmelung wird leider immer noch praktiziert. Dies alles lässt bei mir auch Verärgerung und Wut aufkommen. Selbst in Deutschland hatte ein Mann bis 1958 das alleinige Bestimmungsrecht über seine Ehefrau und die gemeinsamen Kinder. Eine Frau durfte nur mit Erlaubnis ihres Ehemannes arbeiten, und selbst wenn er dies erlaubte, stand die Verwaltung ihres Lohns ihm zu. Er konnte den Anstellungsvertrag seiner Frau zudem nach eigenem Ermessen und ohne ihre Zustimmung fristlos kündigen. Das änderte sich erst 1977. Ohne Zustimmung des Ehemanns durfte eine Frau bis 1962 kein eigenes Bankkonto eröffnen. Erst nach 1969 wurde eine verheiratete Frau als geschäftsfähig anerkannt. Lehrerinnen mussten bis 1950 zölibatär leben. Heirateten sie, mussten sie ihren Beruf aufgeben. Erst 1957 wurde deutschlandweit die Regel aufgehoben, dass Lehrerinnen nach ihrer Heirat nur dann berufstätig bleiben durften, wenn das Familieneinkommen für ihre Versorgung nicht ausreichte. Der Erwerb des Führerscheins war beiden Geschlechtern ab 1909 möglich. Frauen mussten dafür bis 1958 jedoch die Erlaubnis ihres männlichen Vormunds einholen und blieben daher eine absolute Ausnahme am Steuer. Weiter gehen die Schilderungen von Frau Pohl folgendermaßen. Bis 1977 galt außerdem das Schuldprinzip. Es war nicht möglich, sich scheiden zu lassen, ohne dass eine der Partnerinnen die Schuld für das Scheitern der Ehe auf sich nahm. Die Schuldige bekam in der Regel keine Unterhaltszahlungen und nur selten das Sorgerecht für die gemeinsamen Kinder. Frauen wurden damit hochgradig diskriminiert, weil sie finanziell oft vollständig von ihrem Ehepartner abhingen und der Verzicht auf Unterhalt zwangsläufig in Existenznot gemündet hätte. Erst seit 1991 dürfen Frauen nach der Eheschließung ihren Nachnamen beibehalten. Um wieder auf das antike Griechenland zurückzukommen. Die Frau fand keine Beachtung. Bürgerrechte besaß sie nicht. Sie konnte, weil sie keinen Kaufvertrag abschließen durfte, noch nicht einmal auf dem Markt einkaufen. Auch bei der Verpflegung waren Frauen benachteiligt und sie durften auch nichts besitzen. Der religiöse Kult war somit ihr einziges öffentliches Betätigungsfeld. Erst mit der Herrschaft der Makedonen änderte sich etwas. Demosthenes hat die Stellung der Frau im griechischen Leben in einem knappen Satz charakterisiert. Die Hetären haben wir zu unserem Vergnügen, die Nebenfrauen zur täglichen persönlichen Bedienung und die Ehefrauen, damit sie uns Kinder gebären und getreulich unser Haus verwalten. Eine Sonderstellung nahm Aspasia, die Lebensgefährtin des Perikles, ein. Sie war eine geistvolle Frau und hat angeblich philosophische Vorlesungen gehalten. Der Schriftsteller Bernhard Braun betont aber auch, dass wir inzwischen wissen, dass die lange herumgereichte Meinung, dass die Frau in der griechischen Gesellschaft, im Unterschied zu Rom übrigens, keine Rolle spielte, so nicht stimmt. Frauen agierten nicht nur als Priesterinnen, sie waren in der Gesellschaft durchaus profilierter als lange angenommen. Viele Grüße von eurer Hörerfreundin Martina. Besten Dank für diese interessanten Informationen, liebe Frau Pohl. Das Thema Frauen und ihre Rechte im Laufe der Geschichte ist ein sehr umfassendes Thema mit vielen Reibungs- und Diskussionspunkten. Sicherlich ist es immer besser, sich intensiver zu informieren, bevor man urteilt. Unsere Sendungen wollen auch dazu beitragen. Für heute wünschen wir nochmals alles Gute und Chodo Hafez, Gott schütze Sie. Sie hören das deutschsprachige Programm aus Teheran. Verehrte Damen und Herren, wir sind am Ende unseres heutigen Programms angelangt. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal und tschüss.